Deutschlandfunk, Medias Res.
Ausspähen unter Freunden. Das geht gar nicht. Dieser mantrahaft vorgetragene Satz der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Ihnen vielleicht noch im Ohr. Das sagte sie, als klar geworden war, dass der US-Geheimdienst NSA im großen Stil sämtliche Kommunikationskanäle auf der ganzen Welt anlasslos abgehört und mitgelesen hatte. Sogar das Handy der Kanzlerin selbst. Dabei war, wie im Zuge der Enthüllungen klar wurde, auch der Bundesnachrichtendienst BND in den Skandal verwickelt. Öffentlich gemacht hatte die Spionageaffäre der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden zusammen mit Journalisten eines der größten Datenleaks der letzten Jahre. Heute lebt Snowden in Russland. Was das über den Skandal von damals aussagt, ob es Whistleblowern heute besser geht und wie es heute um Spionage bestellt ist, das habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten Georg Maskolo besprochen. Er ist ehemaliger Spiegelchef und früherer Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung und hat Edward Snowden mehrfach gesprochen und den Geheimdienstskandal journalistisch begleitet. Als erstes habe ich ihn gefragt, was 2013 das Besondere an den Enthüllungen war.
Ja, das Jahr 2013, wenn wir uns zurück erinnern, ist der Moment, wo das Internet tatsächlich sich in voller Blüte entwickelt. Wir erleben den Aufstieg des iPhones, einer Technologie, der Menschen auch intimste Daten anvertraut haben. Und eben diese technische Entwicklung haben sich Geheimdienste, allen voran die amerikanische NSA, zunutze gemacht. Sie nannten das selbst, so stand es in Snowdens Unterlagen, das goldene Zeitalter der Überwachung. Es gab ein Foto in den Unterlagen, da sah man den Apple-Gründer Steve Jobs und der hielt ein iPhone in die Hand und die NSA hatte darunter geschrieben, wer hätte 1984 gedacht, dass der große Bruder einmal so aussehen würde. Also welche Form von technischer Überwachung möglich ist und in welchem Umfang sie stattfindet, das ist das, was Edward Snowden für alle sichtbar und greifbar gemacht hat.
Sie haben Edward Snowden 2013 auch getroffen, wenige Monate nach den ersten Enthüllungen in Moskau und haben ihn dort interviewt. Was haben Sie damals von ihm erfahren?
Ja, das ist der erste Besuch gewesen. Der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele hatte ihn eigentlich besucht. Er hatte meinen Kollegen John Götz und mich mitgenommen. Wir haben die Gelegenheit zu einem sehr langen Gespräch mit Edward Snowden gehabt. Das ist damals das erste gewesen, nachdem er Hongkong, die erste Station seiner Flucht, verlassen hatte. Das war insofern ungewöhnlich, weil er zum damaligen Zeitpunkt nur Teile dieses Gesprächs freigegeben hat. Er hatte den Wunsch, die Hoffnung, dass er nach Deutschland würde kommen können, vor dem Bundestag aussagen können und hier möglicherweise auch einen sicheren Fluchtort finden könnte. Aber ich will sagen, was mich damals besonders beeindruckt hat, Edward Snowden war ein Whistleblower neuer und zugleich ganz alter Prägung. Er hatte sich entschieden, die vielen Unterlagen, die er hatte, nicht selber zu leaken. Das hätte er ja mühelos über das Internet tun können. Sondern er suchte Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten und sagte, ich will das gar nicht selbst entscheiden. Ihr müsst darüber entscheiden, welcher Teil dieser Unterlagen publiziert gehört, weil es im öffentlichen Interesse ist, weil es Missstände offen liegt, aber auch, wo es sich möglicherweise um legitime Geheimdienstarbeit handelt, also um Geheimnisse, die nicht veröffentlicht gehören. Das ist übrigens der Grund, warum bis heute nur ein kleinerer Teil der Unterlagen, die Edward Snowden Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung gestellt hat, veröffentlicht worden ist. Vieles ist bis heute nicht berichtet, etwa was die NSA in Nordkorea tut, im Iran oder auch in Russland. All das eben, wo es um legitime Geheimdienstarbeit geht, das ist bis heute unter der Decke geblieben.
Ja, Sie sprechen schon an, es ging damals nicht nur um das, was enthüllt wurde, sondern auch eben um den, der enthüllte, der nun im Fokus stand. Für die einen war er Staatsfeind, weil er geheime Akten veröffentlicht hat. Und für andere war er ein Held. Also auch der Spiegel titelte damals Held und Verräter. Eins davon beides oder weder noch. Wie würden Sie das heute bewerten?
Ich würde sagen, Whistleblower sind bisweilen beides. Wobei ich die sehr, sagen wir mal, altertümliche Art und Weise, wie Edward Snowden auf das Prinzip des Whistleblowing schaut, bis heute respektiere und auch teile. Er hat immer von sich gesagt, Ich bin ein Reformer, ich bin kein Revolutionär. Ich lehne Geheimdienstarbeit nicht ab. Ich halte Geheimdienste in dieser Welt für absolut notwendig. Aber es muss Grenzen geben, es muss Grenzen dessen geben, was sie tun. So hat er seine Motivation offengelegt, später noch in einem Buch. Und es ist genauso, wie Sie es sagen. Es gibt Menschen, die tragen T-Shirts mit seinem Konterfei. Hollywood hat ihm einen Film gewidmet. Und es gibt Menschen, die halten ihn für einen Verräter. Am deutlichsten ist der Bruch, glaube ich, in den USA zu beobachten, wo in der Geheimdienst-Community Edward Snowden ein Verräter ist, aber in weiten Teilen des Silicon Valley beispielsweise geradezu verehrt wird. Und die Zurückhaltung, die man heute bei vielen Internetkonzernen im Silicon Valley sehen kann, vorbehaltlos mit Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, das geht ganz sicher auf Edward Snowden zurück.
Edward Snowden ist ja nun einer der bekanntesten Whistleblower unserer Zeit. Viele Whistleblower bleiben auch anonym und viele haben es auch gar nicht einfach. Das wurde immer wieder kritisiert. Haben es denn jetzt 10 Jahre nach diesem Skandal Quellen investigativer Recherche heute leichter?
Ganz sicher ist seine Form des Whistleblowings einer der größten Triumphe in der Geschichte des Whistleblowing. Praktisch die ganze Welt kennt seinen Namen. Die ganze Welt hat über seine Enthüllungen diskutiert. Das reicht bis heute fort. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Tragödie, weil er zwar nicht im Gefängnis sitzt, aber das, was ihm da in Russland widerfährt, ist vermutlich auch nicht viel besser. Ich würde sagen, sein Gefängnis heißt Russland. Er ist ja viel dafür gescholten worden. Das geht teilweise bis heute, dass er in Russland ist, dass er inzwischen auch russischer Staatsbürger ist. Das kann man auch kritisieren. Und gleichzeitig will ich an diesem Tag daran erinnern, dass es nie seine Wahl gewesen ist, nach Moskau zu gehen, sondern er hat damals nach einem sicheren Weg gesucht, in einer Maschine nach Südamerika zu kommen. Dann kam es zu einer Zwischenlandung in Moskau und von da aus ging es nicht weiter und es geht bis heute nicht weiter. Er hat unendlich viele Versuche unternommen, in andere Länder zu kommen, allen voran nach Europa, nach Deutschland beispielsweise. Und bei dem letzten Gespräch, das ich mit ihm habe führen können, zusammen mit meinen Kollegen Frederik und Bastian Obermeier im Juni 2018 in Moskau, hat er gesagt, was sagt es eigentlich über unsere Welt, wenn der einzige Ort, an dem ein amerikanischer Whistleblower sicher sein kann, ausgerechnet Russland ist? Er hat damals auch, wenn auch in einer zurückhaltenden Form, die russische Politik und die russische Regierung kritisiert. Ich höre inzwischen nur noch sehr wenig von ihm. Ich nehme an, dass angesichts des Maßes an Unterdrückung, das in Russland heute herrscht, das für ihn auch überhaupt nicht mehr möglich ist. Aber ohne Frage ist es für jemanden mit seinen auch demokratischen Idealen, Russland und Moskau, der falscheste Platz, an dem man überhaupt sein kann.
Also Snowden lebt in Russland, ein anderer bekannter Whistleblower Julian Assange in Haft in London. Für beide fordern die USA weiter die Auslieferung. Politisches Asyl kriegen sie in Europa nicht. Hier gibt es aber mittlerweile ein Hinweisgeberschutzgesetz, eine Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie. Die wurde gerade in Deutschland verabschiedet und lange wurde über sie gerungen. Wie bewerten Sie nun den Whistleblower-Schutz hierzulande?
Ja, als nicht gut genug. Und ich betrachte vor allem auch den gesamten Prozess. Wie gesagt, über das Ergebnis können wir sprechen. Es ist ein Fortschritt, aber es ist auch nur ein kleiner Fortschritt. Und der Prozess ist einfach beschämend. Wir haben uns von der EU-Kommission dazu mahnen lassen müssen, überhaupt ein solches Gesetz jetzt einmal zu verabschieden. Es ist europäisches Recht. Dieses Land tut sich ungeheuer schwer damit, Whistleblower zu schützen. Und ich will schon daran erinnern, was Whistleblower sind und bediene mich hier auch noch einmal der Definition, die Edward Snowden selbst für sich auch wählt. Er sagt, wir sind diejenigen, die innerhalb eines Apparates Dinge sehen, von denen wir glauben, dass sie falsch sind, rechtswidrig sind, demokratiefeindlich sind. Wir versuchen innerhalb des Apparats auf Veränderungen zu drängen. Und wenn das nicht möglich ist, dann suchen wir die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit soll dazu führen, dass das System im Grunde, dass solche Fehlentwicklungen zurückgenommen werden, dass ein Stück repariert wird, dass es so weitergeht, wie wir es uns alle miteinander vorstellen würden. Und diese Form von Whistleblowing, die übrigens eine lange Tradition hat und viel älter ist als der Begriff des Whistleblowings, der verdient jeden Schutz. Und es ist sehr schade zu sehen, dass Deutschland eines der Länder ist, das sich da sehr schwer tut.
10 Jahre sind ja seitdem vergangen. Wie blicken Sie heute auf die Enthüllung? Hat sich denn beim Thema Spionage was verändert? Sie haben zu Anfang schon mal gesagt, dieser Umfang war enorm. Das war das Besondere. Wie ist das heute?
Ja, es gibt an der einen oder anderen Stelle Fortschritte, muss man sagen. Hier in Deutschland beispielsweise, hier ist eigens eine Behörde gegründet worden, in der inzwischen oberste Bundesrichter und Bundesanwälte über die Frage zu entscheiden haben, was der BND beispielsweise auch abhören kann. Es gibt auch in anderen Ländern Veränderungen. Edward Snowden hat vor allem ein Narrativ, eine Berechnung von Regierungen in aller Welt, glaube ich, dann doch noch mal verändert, nämlich die Vorstellung, dass man sowieso abhören könnte, wen man will, weil es nie rauskommen würde. Seit Edward Snowden wissen alle Regierungen, dass dieses Risiko besteht, eben durch Whistleblower. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das Bild heute ein noch düsteres geworden, als es im Jahr von Edward Snowden gewesen ist. Und das geschieht durch etwas, was ich die Privatisierung des Geheimdienstgeschäftes nennen will. Die machtvollen Technologien, die früher nur Regierungen zur Verfügung gestanden haben, werden heute durch private Firmen aus Europa, aus den USA, vor allem aber auch aus Israel, an Regierungen in aller Welt verkauft. Ich erinnere an die Enthüllungen des sogenannten Pegasus-Projektes. Sie können sich überhaupt nicht mehr vor Trojanern schützen, weil sie auf gar nichts mehr klicken müssen. Und trotzdem wird ihr Handy oder ihr Computer infiziert und faktisch als Wanze und Video übernommen. Diese furchterregende Technologie, die Regierungen früher besessen haben, können heute auch Staaten wie Marokko, Ungarn, Saudi-Arabien kaufen. Und sie tun es auch. Und sie setzen es ein gegen Dissidenten, gegen Oppositionelle, gegen Journalistinnen und Journalisten. Sie bedrohen im Grunde mit dieser Form von Technologie die Zukunft des Widerspruchs. Das ist eine leider inzwischen bekannte Tatsache, die aber aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung findet.
Sagt Georg Mascolo, ehemaliger Spiegelchef und früherer Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wer zum Thema nochmal in die Tiefe gehen will, mehr zum Thema 10 Jahre NSA-Affäre und was die aktuelle Rekordstrafe gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta mit den Enthüllungen von damals zu tun hat, hören Sie heute Abend hier im Programm in der Sendung Hintergrund. Die finden Sie natürlich auch wie immer on demand über die DLF Audiothek-App.